Als ich mir Gedanken gemacht habe über den heutigen Morgen, was ich in der Predigt mitbringen darf oder soll, bin ich bei Johannes gelandet. Und zwar darum, weil ich gesehen habe, hier in der EFK in Kufstein wurde Mai und Juni eine Predigtserie über die Ich-Bin-Worte gepredigt. Verschiedene Ich-Bin-Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium wurden entfaltet, wurdet ihr mit hineingenommen. Wir als Reisegruppe haben in der vergangenen Woche die verschiedensten Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte im Johannesevangelium, hin zum Kreuz miteinander betrachtet, und darum hatte ich den Eindruck, es wäre stimmig, heute Morgen diese beiden Linien zusammenzuführen und mit uns einzutauchen in Johannes Kapitel 21. Da ist Jesus ja bereits auferstanden von den Toten und es geht schon so richtig weiter. Das, was er in den Ich-Bin-Worten gesagt hat, wer er ist, was er seine Jünger gelehrt hat, vieles von dem ist ja in der Zeit zwischen Palmsonntag, Karfreitag und Ostern irgendwie ins Wanken geraten, zumindest bei den Jüngern. Große Unsicherheit entstanden, und das greift Jesus ja dann auch in Johannes 21 noch einmal auf. Ich habe die Predigt überschrieben mit dieser Aussage von Jesus an Petrus: Folge mir nach. Folge du ihr nach. Johannes berichtet uns, dass Jesus seinen Jüngern am See Tiberias oder am See Genezareth, wie er auch hieß, zum dritten Mal erschienen ist nach seiner Auferstehung. Das erste Mal ist Jesus seinen Jüngern erschienen am Ostersonntagabend, als sie da in diesem verschlossenen Raum sich zurückgezogen hatten und Jesus mitten durch die Wand hindurch in den Raum hineintrat, seinen Jüngern begegnete, und da ja die spezielle Begebenheit war, dass Thomas nicht dabei war. Als die Jünger im Nachgang dann Thomas erzählt haben, wir haben den Herrn gesehen, sagte er, das finde ich schwierig. Das kann ich nicht glauben. Wenn ich ihn nicht selbst gesehen habe, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden legen kann, an seine Seite, wo mit dem Speer reingebohrt wurde, dann kann ich es nicht glauben. Und so ist Jesus den Jüngern dann ein zweites Mal begegnet, 8 Tage später. Und da heißt es explizit, da war Thomas mit dabei. Jesus begegnet seinen Jüngern und geht direkt auf Thomas zu und lässt ihn genau das erleben, was Thomas sich gewünscht hat, dass Thomas seine Hände in die Wundmale Jesu legen durfte. Und Thomas dann ja staunend sagte, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast. Selig sind die Menschen, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Dann sind wir eben bei Johannes 21 angelangt, der dritten Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. Jesus begegnet. Die Jünger ist ja eine spezielle Begebenheit. Ja. War doch irgendwie 2-3 Wochen jetzt nach der Auferstehung. Und irgendwie denkt man heute doch, wenn man so etwas miterlebt hat, dann postet man das auf Instagram, man macht ein TikTok-Filmchen, man stellt es auf den WhatsApp-Status, was da Gigantisches geschehen ist. Nun, die Jünger hatten diese Möglichkeiten noch nicht, aber irgendwie hatten sie auch nicht den Drang dazu, ihr Leben nach außen zu tragen. Aufgewühlt von diesen sehr herausfordernden Momenten, kehrten sie zurück zum Gewohnten. Petrus sagte nämlich, ich gehe fischen. Und damit meinte er keineswegs Menschen fischen, wie Jesus es ihm vorausgesagt hat, sondern Fische fischen. Und die Jünger, die bei ihm waren, die sagten, wir kommen mit. Und so gingen sie eben zum See Genezareth, um zu fischen. Und nun waren das ja altgediente Fischer, die hatten das wahrscheinlich schon mehrfach erlebt. Sie hatten es sogar auch schon mal erlebt und Jesus hat ein Wunder getan. Sie haben nämlich die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Als sie im Morgengrauen zurückkehrten zum Land, stand da ein Mann am Ufer und rief ihnen zu und sagt, ihr habt ihr mir Fische zum Grillen. Frühstück steht dann. Sie sagen, wir haben nichts gefangen. Da sagt er ihnen, dann werft doch das Netz auf der anderen Bootseite raus. Sie taten es und das Netz war so voll, dass sie es nicht mehr ins Boot hineinziehen konnten. In diesem Moment sagte Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Und Petrus zog sich seine Kleider wieder an, die er zum Arbeiten ausgezogen hat. Er sprang ins Wasser, schwamm ans Meer, weil er so schnell wie möglich beim Herrn sein wollte. Die Jünger mussten mit dem schweren Netz hinterherrudern, zum Land kommen. Jesus war da schon am Grillen, er hatte schon Fische und bat die Jünger dann noch von ihrem Fang dazu zu bringen. Sie frühstückten da am See. Jesus begegnet. Das ist meine erste Frage an dich heute Morgen. Wo und wie begegnet Jesus dir? Auch beim Essen? Im Abendmahl? Wo und wie begegnet Jesus dir und nimmst du es denn wahr? Petrus brauchte einen Johannes, der ihm dazu verhalf, dass der Groschen bei ihm fiel. Es ist der Herr. Wer ist dein Johannes, der dir hilft oder die Johannisin, die dir hilft, dass der Groschen bei dir fällt? Es ist der Herr. Für wen könntest du Johannes werden und zeigen und sagen, da ist der Herr. Es ist der Herr, der dir begegnet. Der heute Morgen, der an diesem Tag, der in diesem Gottesdienst, in dieser Bibellese, wo auch immer, dir begegnet. Wo begegnet der Herr dir? Wie begegnet der Herr dir? Nimmst du es wahr? Jesus hat mit seinen Jüngern gefrühstückt, da im Morgengrauen am See von Tiberias. Dann hat er Petrus, ich sage dem jetzt mal so, seelsorgerlich zur Seite genommen. Diese doch so berühmte Geschichte, die meisten von uns werden schon mal davon gehört haben, sie vielleicht sogar kennen, wie Jesus dem Petrus dreimal die Frage stellt, Simon, Petrus, hast du mich lieb? Simon Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe. Simon, Petrus, liebst du mich? Ja Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe. Und noch ein drittes Mal hat Jesus ihm diese Frage gestellt, sodass Petrus schon traurig wurde. Ja, Herr, du weißt es. Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und ich sage dem ein seelsorgerliches zur Seite nehmen, weil die Anlehnung an das, was vor ein paar wenigen Wochen geschehen ist, ja offensichtlich ist. Damals in der Nacht, als Jesus verraten wurde, als Jesus gefangen genommen wurde, als Petrus, so wie Jesus es ihm vorausgesagt hatte, seinen Herrn dreimal verleugnet hat, noch ehe der Hahn krähte. So kommt Jesus zu Petrus und stellt ihm dreimal die Frage, liebst du mich? Ein seelsorgerliches zur Seite nehmen in der Hinsicht, dass Jesus Petrus wiederherstellt. Dass Jesus zu Petrus kommt, er hat ihm ja schon vorher gesagt, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Aber Petrus war emotional durch sein Erleben, durch seinen Frust, durch sein Versagen an einem ganz anderen Punkt. Ich gehe fischen. Jesus kommt zu ihm, begegnet ihm und sagt, hey, liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Und er beauftragt ihn, weide meine Schafe. Hüte meine Schafe. Schau zu meinen Schafen. Ein zutiefst seelsorgerliches zur Seite nehmen. Der Text macht nicht ganz klar, ob Jesus mit Petrus für diesen Moment ein paar Schritte weggegangen ist und sie das unter vier Augen geklärt haben. Ich glaube, ein seelsorgerliches zur Seite nehmen macht manchmal absolut Sinn, dass das im Vier-Augen-Gespräch stattfindet. Manchmal darf es aber auch im Rahmen einer Gruppe sein. Wenn es nicht entblößend ist oder wenn es nicht darum geht, jemanden niederzumachen, sondern wenn es um einen seelsorgerlichen Prozess geht, einen heilsamen Prozess. Die einen oder anderen haben das vielleicht schon mal von mir gehört. Ich habe einen meiner tiefsten persönlichen Momente mitten in einer Gruppe erlebt. Ich habe an einer Weiterbildung teilgenommen, wir haben einen gruppendynamischen Prozess gemacht und diesen danach dann ausgewertet. Es ging darum, die Gruppe ein bisschen zu stören, um zu schauen, was dann passiert, ob man sich in die Haare kommt, wer da Alpha-Tierchen und wer macht und wer sich zurückzieht. Und die Gruppe war ziemlich ausgeglichen, sodass die Lehrperson irgendwann auf den Putz haute und sagte, so jetzt reißt mal einen Streit vom Zaun, so quasi so. Weil das ständig sich gerade wieder ausgeglichen hat und gar nicht so richtig explodierte. Im Nachgang bei der Besprechung sagte die Lehrperson dann zu mir, und eben, ich habe mich überhaupt nicht bloßgestellt gefühlt, sondern zutiefst getroffen, weil ich wusste, sie hat recht, sagte sie zu mir, Martin, an diesem Punkt hast du einen scheinbar witzigen Spruch fallen lassen. Alle haben gelacht, aber es hat den Moment des Prozesses zerstört. Und ich habe mich sowas von ertappt gefühlt, weil ich nämlich weiß, dass ich sehr gern mal ab und zu einen dummen Spruch fallen lasse. Und weil ich weiß, dass man dadurch ab und zu die Situation durchaus entspannen kann. In jenem Moment wurde mir aber, ich glaube, für den Rest meines Lebens bewusst, das kann auch absolut falsch sein, wenn sich etwas gerade am Ereignen ist, wenn gruppendynamisch oder im Prozess oder geistlich etwas geschieht und dann man einfach einen lapidaren Spruch fallen lässt, dass dann ein Momentum zerstört wird, das man nicht mehr zurückholen kann. Und ich kann euch sagen, seit jenem Moment mache ich immer noch dumme Sprüche. Aber ich überlege mir viel, viel mehr. Passt das jetzt? Entspannt es die Situation? Oder zerstört es die Situation? Und darum glaube ich, es gibt Momente, die wir durchaus im Miteinander und in der Gruppe seelsorgerlich erleben können. Es gibt aber auch ganz viele Themen, bei denen es wirklich gut ist, wenn man das nicht im Miteinander, sondern unter vier Augen klärt. Das wäre meine zweite Frage an uns heute Morgen. Wo nimmst du Menschen seelsorgerlich zur Seite? Wo sprichst du mit Menschen so, dass sie geistlich Schritte weiterkommen? Damit muss es gar nicht um das Verhältnis gehen, da ist Jesus und da ist ein Jünger, du bist der Chef und da ist dein Diener, sondern wir alle sind Brüder und Schwestern. Wir alle sollen hinwachsen zu geistlichen Vätern und Müttern und darum eben auch die Frage, wo hilf ich anderen Menschen, dass sie einen geistlichen Schritt nach vorn tun können? Wo nehme ich Menschen seelsorgerlich zur Seite? Das ist keine Frage des Alters, sondern der geistlichen Vater- und Mutterschaft, wo wir ein Auge für unseren Nächsten, für unsere Nächste haben, und so auch ganz bewusst miteinander und füreinander da sind. Jetzt öffne ich noch eine Klammer. Wenn ich diese Frage gestellt habe, wo nimmst du Menschen seelsorgerlich zur Seite, dann stelle ich jetzt die Frage in der Klammer auch an dich. Wenn du merkst, dass du Sorge an deiner Seele nötig hast, wenn sich jemand mit dir zusammen um deine Seele sorgen soll, dann warte bitte nicht Däumchen drehend auf einem Stuhl, bis dann jemand kommt und es merkt und sagt, komm, wir sollten mal miteinander reden. Wenn du merkst, dass du eine Last mit dir herumschleppst, dass da irgendetwas ist, das vielleicht zwischen Gott und dir, zwischen dir und einem Menschen steht, was du nicht lösen kannst, dann mach dich auf und such Hilfe. Öffne dich einer Schwester oder einem Bruder und nimm diese seelsorgerliche Hilfe in Anspruch. Das ist etwas, das auf Gegenseitigkeit beruht. Wir können uns nämlich, oder nicht selten muss ich sagen, legen wir uns lahm, weil wir das Gefühl haben, der sollte das doch schon längst merken. Manchmal findet das ja auch in der Ehe statt, oder? Wann merkt er es endlich? Dabei sind wir doch eingeladen, offen und ehrlich und transparent miteinander im Gespräch zu sein, über Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen, Erwartungen zu sprechen. Und das ist auch in der Gemeinde Jesu vonnöten. Gerade dort, wo ich bedürftig bin und Hilfe brauche. Geh bitte nicht davon aus, dass das alle wahrnehmen und gerade sehen. Sondern nimm die Hilfe in Anspruch. Zuallererst bei Jesus und sag, hier bin ich brauche dich. Aber auch bei deinen Brüdern und Schwestern, nimm die Hilfe in Anspruch. Klammer zu. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Folge mir nach. Folge du mir nach. Als dieses Seelsorgerliche zur Seite nehmen, nämlich langsam sich zum Ende zuneigte, sagte Jesus zu Petrus, schau Petrus, es hat Zeiten gegeben, als du jung warst, da hast du selbst entschieden, was geschieht in deinem Leben. Du hast dich selbst gegürtet, sagt Jesus damit, bildlich gesprochen. Du bist die Wege gegangen, die du für richtig gehalten hast. Aber wenn du jetzt älter wirst, kommt die Zeit, da wird jemand anderes dir den Weg zeigen. Jemand anderes wird dich gürten. Johannes gibt die Deutung dieses Bildes gleich hinterher und sagt, damit wollte Jesus sagen, auf welche Art Petrus sterben wird. Petrus würde nämlich einige Jahre später Jesus im Märtyrertod folgen und ihn verherrlichen. Jemand anderes wird dich führen. Jemand anderes wird mit dir einen Weg gehen, den du selbst nicht gehen würdest. Folge du mir nach. Und dann passiert ein Phänomen, das doch so oft passiert bei uns Menschen. Das Phänomen, dass Petrus nämlich sagt, ja, da ist Johannes. Was ist mit ihm, Herr? Was ist mit ihm? Und Jesus sagt zu Petrus, was geht's dich an, was mit ihm ist? Könnte sein, dass er sogar lebt, bis dass ich wiederkomme. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Und auch hier schiebt Johannes die Erklärung gerade wieder hinterher und sagt, da aus diesem Momentum ist dann das Gerücht entstanden, Johannes würde nicht sterben, bis dass der Herr wiederkommt. Dabei habe Jesus ja nur gesagt, wenn ich es möchte, könnte es durchaus sein. Er hat nicht gesagt, es ist so. Aber um das geht es ja gar nicht in diesem Moment. Es geht darum, Petrus, jetzt geht es um dich und mich, nicht um Johannes und um keinen der anderen Jünger, sondern um dich und mich. Folge du mir nach. Wie ich schon gesagt habe, glaube ich, kennen wir alle dieses Phänomen. Vielleicht, wenn wir kleinere Kinder haben, wird es da am offensichtlichsten. Wenn da das eine Kind etwas sollte und dann sofort sagt, ja, aber das andere. Ich habe zwei Töchter im Alter von 9 und 12, die eine den Tisch abräumen sollen. Ja, aber gestern habe ich und ja. Und dann lachen wir über unsere Kinder und merken, ja, so weit entfernt von diesem Verhalten sind wir oft gar nicht. sind wir ja übrigens mitten in der Paradiesgeschichte, als Jesus da Adam und Eva herausforderte, ja. Und der Adam dann sagte, ich kann nichts dafür, das war die Eva, die du mir gegeben hast. Und die Eva sagte, ich kann nichts dafür, die Schlange war es. Ein typisch menschliches Phänomen. Dabei begegnet Jesus uns, dir und mir. Er nimmt uns seelsorgerlich zur Seite, geht mit uns Schritte des geistlichen Lebens, Schritte des geistlichen Wachstums und er fordert dich und mich heraus, folge du mir nach. Und da klingen ja noch die Bedingungen mit aus den Evangelien, was das denn bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wenn er sagt, ein jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, dann ist da bei uns sofort eine, ist das mit einer Last verbunden. Oder alle, die bei den Passionsspielen waren gestern, dann sehen wir die Not, dann sehen wir das Leid, dann sehen wir den Druck dieses Kreuzes. Ja, all das sollen wir auf uns nehmen. Nein. Das hat Jesus für uns getragen, ein für alle Mal. Wir sollen ihm in der Nachfolge treu folgen. Es war der Weg von Jesus ans Kreuz bis zum Es ist vollbracht. Unser Kreuz auf sich nehmen heißt in unserem Leben Jesus treu nachzufolgen. Mit allen Konsequenzen. Oder wenn Jesus in einem anderen Zusammenhang zu seinen Jüngern sagt, ja, gell, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist es nicht wert, mir nachzufolgen. Nachfolge hat damit zu tun, nicht in der Vergangenheit zu leben, nicht am Alten und Vergangenen hängen zu bleiben, nicht sehnsüchtig zu sein, ach, was wäre doch, sondern Hand am Pflug und vorwärts. Nachfolge hat mit Hingabe, mit Selbstverleugnung, mit Vertrauen, mit Treue zu tun. Und Jesus sagt zu Petrus, folge mir nach. Du, nicht Johannes, nicht Jakobus, keiner der anderen Jünger. Ich rede mit dir. Das ist mein dritter Aufruf heute Morgen. Nicht Frage, sondern jetzt ein Aufruf. Aufruf von Jesus an dich, folge du mir nach. Mit allen Konsequenzen, mit allem, was es damit auf sich hat, mit allem Segen, der da mitschwingt und dazukommt, mit allem Wunderbaren, das in dieser Hingabe steckt, folge du mir nach. Jesus begegnet auch heute noch. Ich habe dir die Frage gestellt, wo begegnet Jesus dir? Nimm die mit in die kommende Woche, öffne die Augen, öffne das Herz. Frage den Herrn, Herr, wo begegnest du mir? Sei bereit für die Begegnungen Gottes und werde du zum Johannes für andere. Es ist der Herr. Jesus nimmt seelsorgerlich zur Seite. Vielleicht ist es dran nächste Woche, dass dich jemand seelsorgerlich zur Seite nimmt. Dass du jemanden seelsorgerlich zur Seite nimmst. Dann nimm die Verantwortung wahr. Für dich selbst, für deine Geschwister. Und wachst gemeinsam Schritte des geistlichen Lebens weiter. Dann ruft Jesus dir zu, folge mir nach. Mit allen Konsequenzen. Es wird sich absolut lohnen. Bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Evangelium, für die frohe Botschaft, für das, was du uns in deinem Wort von dir zeigst, was du uns von Gott berichtest. Ich danke dir für das viele Bewegende und Prägende, was wir aus den Ich-Bin-Worten von dir wissen und erfahren können. Danke dir für all die Begegnungen, die uns gerade auch Johannes aufgezeigt hat. Begegnungen von dir mit Menschen, Situationen, Herrlichkeit Gottes mitten in dieser Welt. Und ich danke dir, dass du in all dem drin eben nicht nur Herr und König und Meister bist, wie du es selbst gesagt hast, sondern auch Diener, der kommt und begegnet und Frühstück macht und seelsorgerlich zur Seite nimmt und liebevoll auffordert, folge mir nach. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dürfen wir in deiner Nachfolge sein und uns ganz dir hingeben. Hilf du uns dabei. Schenke uns die Kraft des Heiligen Geistes und lass uns Menschen sein, die mit Freude und Zuversicht in deiner Nachfolge wandeln. Lass uns Menschen sein, die zu Johannesen, zu Seelsorgern, zu Vorbildern heranwachsen, mitten im Leben. Wir loben und preisen dich von ganzem Herzen. Und ich bitte dich für die Gemeinde hier in Kufstein. Ich bitte dich für weiterhin ein segensreiches Wirken mitten im Ort. Ja, 50 Jahre Geschichte darf schon hier sein. Großes, das du getan hast in Hoch und Tief. Und wir bitten dich für alles, was noch kommt, dass du mit deiner Fülle mitten in deinem Leib am Werk bist. Dass dein Leib wachsen darf, weil neue Menschen dazukommen. Und dass ein großes Zeugnis und ein großer Segen für den Ort und die Region da sein darf, der leuchtet. In deinem Namen, Jesu. Amen.